Not lehrt beten, heißt es manchmal. Aber ich glaube, Not kann genauso gut fluchen lernen. Ich glaube nicht, dass das Beten sozusagen aus der Not, manchmal mag es so sein, aus der Not entsteht. Manchmal ist das vielleicht so. Nein, ich glaube, beten muss man lernen. Manchmal ist es vielleicht in einer Notsituation. Manche von uns lernen das, haben das gelernt als Kinder, in der Familie vielleicht. Und andere von uns lernen das erst als Jugendliche oder Jugendlicher oder als Erwachsene. Aber beten muss man lernen. Beten, beim Beten wird etwas sichtbar von der verborgenen Wirklichkeit, aus der oder in der ein Mensch lebt. Also beten ist eigentlich was total Spannendes, weil wenn ich jemanden laut beten höre, dann höre ich, wie der sozusagen mit einer Wirklichkeit Kontakt aufnimmt, die man nicht sehen kann. Beten ist ganz schön was Intimes, deswegen gibt es viele Menschen, die nicht gerne laut beten. Aber beten und laut beten ist wichtig, weil so lernen wir es auch von anderen Menschen. Meine Oma hat immer behauptet, sie könne an dem Gebet eines Pfarrers ablesen, wie seine Beziehung zu Gott ist. Sie hat immer gesagt, man hört es sofort, ob der nur labert oder ob der sozusagen ja, aus diesem Gebet lebt. Also viel Spaß jetzt bei den nächsten Gebeten darauf zu achten, ob sie mein Glaubensleben ablesen können. Ich denke, beim Beten ist es oft so, dass wir den Ansprüchen, die wir haben, vielleicht nicht gerecht werden. Aber ich glaube, da ist was dran. Wenn wir jemanden beten hören, dann spüren wir etwas im guten Fall, im Guten ab, wie er sozusagen mit Gott verbunden ist. In dem heutigen Predigttext geht es um ein Gebet aus der Bibel, das der Paulus betet. Und ich finde es wunderschön, das ist eines meiner Lieblingsgebete in der Bibel, weil man hier etwas von dem abspüren kann, wie begeistert und ergriffen und wie innig die Beziehung zwischen Paulus und Gott ist. Dieses Gebet hat mich am Anfang meines Studiums so sehr fasziniert, dass ich es unbedingt auswendig lernen wollte. Nun bin ich nicht der Disziplinierteste und ich dachte, ich habe einen guten Plan. Ich suche mir einfach jemanden, mit dem ich das gemeinsam auswendig lerne, so Stück für Stück, Woche für Woche, und am Ende kann ich es dann. Es hat wunderbar funktioniert. Mein Studienkollege kann dieses Gebet auswendig. Es ist sein Herzensgebet geworden. Ich staune noch über das Gebet. Bei mir hat es nicht ganz so gut funktioniert. Aber es hat mich nicht losgelassen und ich habe ein bisschen was von dieser Schönheit gespürt. Ich lese es uns vor. Es steht im Epheserbrief. Paulus betet für die Gemeinden in Ephesus. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, an dem inneren Menschen. Dass Jesus Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Denn so könnt ihr mit allen Heiligen das ganze Ausmaß der Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der überschwänglich mehr tun kann über alles hinaus, als wir bitten oder verstehen mit seiner Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde durch Jesus Christus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich gebe zu, die Sprache ist etwas verklausuliert. Es ist die Luther-Übersetzung. Ich habe sie genommen, weil ich es versucht habe, damals in dieser Übersetzung auswendig zu lernen. Und deshalb habe ich einen besonderen Bezug dazu. Im Griechischen ist das ein Satz, also ein Satz sozusagen, den der Paulus da formuliert, in den er ganz viel reinpackt. Und mein Wunsch für uns heute Morgen ist, dass wir an diesem Gebet uns inspirieren lassen von der Art und Weise, wie Paulus betet. Dass wir heute rausgehen und ihr Lust gewinnt und neue Motivation, wenn euer Gebetsleben vielleicht eingeschlafen ist und sagt, ja, so möchte ich beten lernen. Das Erste, was ich finde, was ich schön finde und was mich zurückführt zu dem, was so wichtig ist beim Beten, ist die Haltung, die Paulus am Anfang einnimmt in diesem Gebet. Da heißt es: Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der richtige Vater ist, über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Er vergewissert sich, zu wem bete ich denn eigentlich? Er fängt nicht einfach an, loszulabern oder so, sondern er macht sich deutlich, zu wem bete ich? Zu meinem Vater, zu meinem himmlischen Vater. Nicht zu einer kosmischen, unpersönlichen Kraft, sondern zum Vater. Jesus hat, als er uns das Vaterunser beigebracht hat, eigentlich haben wir im Deutschen eine Fehlübersetzung. Jesus hat nämlich eigentlich nicht Vaterunser gesagt, sondern, vielleicht haben Sie das schon gehört, Abba steht da, das ist das Kosewort für Vater. Also eigentlich müsste es Papa unser heißen, also unser lieber Papa. So fängt Jesus an und so sollen wir unser Gebet in diesem Vertrauen an einen guten Vater wenden. Gott ist unser guter Vater. Gott ist der gute Vater vielleicht auch, den wir nicht hatten. Das ist eine wichtige Unterscheidung. Er ist nicht wie dein Vater, sondern er ist ein guter Vater. Sehr tröstlich für uns Väter. Er ist ein guter Vater. Er hat alles in der Hand. Ich muss vor ihm nichts leisten. Ich bin so geliebt, wie ich bin. Ich bin geborgen, ich bin sicher und dieser gute Vater hat alles in der Hand. Wenn ich so in ein Gebet reingehe, mir das vor Augen male, ich habe diesen guten himmlischen Vater, der für mich da ist, dann müssen doch eigentlich Sorgen und Lasten vom Alltag abfallen. Und deutlich wird dem Paulus auch am Anfang, wer bin ich, wenn ich vor Gott komme? Ich bin sein geliebtes Kind auf Himmel und auf Erden, also wo auch immer ich bin. Alles, was da heißt, Kinder Gottes, Himmel. Du bist sein geliebtes Kind. Er kann alles. Als ich das so für mich sozusagen nochmal vorgestellt habe, ist mir bei meinem Vater, der hat immer gesungen, heile, heile Segen. Kennen Sie das? 3 Tage Regen, 3 Tage Sonnenschein, alles wird wieder heile sein. Das ist der gute Vater, bei dem das wirklich stimmt, dass alles heile wird, auch was hier zerbrochen ist. Er ist derjenige, der wirklich alles heil machen kann, auch was bei dir und mir zerbrochen ist. Wenn er sozusagen anfängt zu beten, der Paulus, dann malt er dieses Bild, der gute Vater. Das kann uns doch inspirieren. Zu dem redet man gerne. Das ist nicht der, der Forderungen hat. Das ist nicht der, der irgendwie immer sieht, was wir alles falsch machen. Es ist der gute Vater. In den ersten beiden Abschnitten wird aber auch deutlich, dass Paulus zu diesem Vater in einer bestimmten Haltung kommt. Er sagt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Wenn ich bete, geht es nicht nur um mich und meine Anliegen und das, was mir schwer fällt und wer mir alles letzte Unrecht geschaffen hat. Es geht um den, der himmlische Vater, der Schöpfer ist. Und deswegen beugt er seine Knie, weil er weiß, von dem kann ich alles erwarten. Und in der richtigen Haltung gegenüber diesem großen, allmächtigen, guten Vater, da knie ich. Da beuge ich mich unter ihm, weil ich mich ihm anvertraue. Mein geistliches Vorbild oder eines meiner geistlichen Vorbilder hat die spirituelle Praxis, die Rolle aus dem Bett, nennt er das. Wenn er aus dem Bett kommt, das Erste, was er macht, ist, er rollt rüber und auf die Knie, um den Tag so anzufangen, auf den Knien, damit gar nicht erst sozusagen ein anderer Gedanke ankommt, was ich alles machen könnte, ich muss noch schnell Kaffee kochen oder schnell die Mails, die mir am Abend noch eingefallen sind. Nein, wie er den Tag anfangen möchte, ist auf den Knien. Und selbst wenn das finde ich das Schöne, ich habe das auch ein paar Mal probiert, manchmal mache ich das auch, selbst wenn mein Geist noch zu müde ist, um Gebete zu formulieren, bringe ich meinen Körper in die richtige Haltung, um den Tag in einem guten Spirit, in einem guten Geist anzufangen. Und ich merke, das verändert meinen Tag und wie ich in meine ersten Kontakte mit meinen Kindern gehe, mit meiner Frau, mit meinen Aufgaben, das alleine hilft mir sehr. Und Paulus erinnert uns heute daran, wenn du mit Gott redest, dann redest du mit dem großen himmlischen Vater. Er ist der Vater, du bist das Kind, verwechsle das nicht, beuge dich vor ihm. Das Zweite, was ich inspirierend finde, ist, dass ein Perspektivwechsel in diesem Gebet passiert. Und das wird man auch, wenn man in sich in Beten übt, immer wieder entdecken. Da heißt es, dass er euch Kraft, er bittet darum, dass er euch Kraft gebe, stark zu werden durch den Geist an dem inneren Menschen. Der innere Mensch, das, was Paulus hier anspricht, ist der Glaubensmensch. Der durch den Geist gewachsen ist, der neue Mensch in mir, dort, wo ich Gott Raum gebe und sozusagen sein Geist mein Leben mit Kraft, mit Liebe und mit diesen Früchten des Geistes erfüllt. Mit Freundlichkeit, Sanftmut, Demut, Disziplin, Glauben, Vertrauen. Das haben wir nicht so von uns aus. Also ich jedenfalls nicht und ich wette, fast jeder von Ihnen euch auch nicht. Das ist nicht etwas, was wir einfach so haben. Sondern das ist das, was er uns durch seinen Geist täglich schenkt. Dieser innere Mensch wird täglich neu gebaut, aufgebaut, auferbaut. Und das, liebe älteren Menschen von uns, ist das Tröstliche für uns Ältere. Denn der äußere Mensch mag verfallen, der mag schwach werden. Der innere Mensch, der wird täglich neu aufgebaut. Egal wie alt oder wie jung wir sind, der liegt in Gott. Der innere Mensch, der ist der, von dem wir in der Schriftlesung gehört haben. Da fließen Ströme des lebendigen Wassers, der Liebe oder des Geistes davon. Der Heilige Geist füllt uns so sehr, dass wir da sozusagen weitergeben. Freude, Friede, Barmherzigkeit, Gnade, Gnade, Vergebung, Geduld mit den Kindern, auch wenn sie manchmal sehr viel Geduld verlangen. Oder der Nachbar, je nachdem, was es bei ihnen so ist. Das haben wir nicht aus uns selber. Und Paulus erinnert uns daran, und indem er sozusagen für die anderen betet, dass sie dort stark werden. Der innere Mensch, wenn der stark ist, wenn der lebt, wenn ich den sozusagen durch Gebet aufbauen lasse, der hilft mir, mein Leben geordnet zu leben. Und umgekehrt heißt es für mein Gebetsleben, für meines zumindest, dass mein Gebetsleben oft ein Gradmesser ist, für wie chaotisch oder wie getrieben mein Leben gerade ist, wie nahe ich bei Gott bin. Denn da, wo ich mit Gott in Kontakt bin, da bin ich fest verwurzelt, wie es der Paulus hier schreibt. Da bin ich in ihm gegründet. Da fahre ich nicht so leicht aus der Haut. Da verliere ich mich nicht in Dingen, die unwichtig sind, im Chaos oder werde getrieben von meiner Arbeit oder dann ist mir auch nicht ganz so wichtig, was andere Leute von mir denken. Ich kann klar leben. Wenn das aber wegfällt, wenn ich das zu kurz kommt, dann werde ich dünnhäutig. Dann merke ich, dass ich mich in Dingen verliere, mein Alltag. Paulus betet, dass wir, dass sie und du und ich stark werden am inneren Menschen. Und Paulus weiß auch, und das ist der nächste Punkt, dass diese Erkenntnis, dass man die nicht machen kann. Und da ist es fast wie ein kleiner Widerspruch, denn er sagt, denn so könnt ihr mit allen Heiligen das ganze Ausmaß der Liebe Christi erkennen. Und dann heißt es, die alle Erkenntnis übertrifft. Wie jetzt? Das Ausmaß könnt ihr erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft. Da steckt für mich so die Weisheit drin, dass ja, Gott liebt dich. Das kann so dieser Satz sein, den wir vielleicht viele von uns oft gehört haben, den wir aber eigentlich nicht oft genug hören können. Aber dass das in meinem Herzen ankommt, dafür braucht es Klick. Paulus betet, um diese Erkenntnis des Nicht-zu-Fassenden, die Liebe Gottes. Gott liebt dich, er weiß darum. Und wo anders als im Gebet sagt dir Gott das? Wo gibst du ihm die Chance, dass er dir das sagen kann? Dass es bei dir wieder Klick macht, dass du dir sagen lässt, du bist das geliebte Kind vom himmlischen Vater. Paulus inspiriert uns zum Beten und er betet ja auch für andere. Vielleicht gibt es auch in deinem Leben einige Menschen, die das brauchen, dass es Klick macht, für die du beten könntest. Fallen ihnen welche ein? Wenn ich drüber nachdenke, sicherlich. Mich erinnert das daran, an eine Freundin. Die Freundin ist eine meiner besten Jugendfreundinnen und so, und die kenne ich sehr lange. Und sie hat in ihrem Leben, glaube ich, 3 oder 4 Studiengänge angefangen. Sie hatte einen Haufen von Freunden. Sie sieht sehr gut aus, ist eine sehr attraktive Frau und sehr intelligente und charmante Frau, hat aber durch irgendwelche Umstände nie so den geraden Faden gefunden für ihr Leben. Und es ging nach rechts und nach links, dies abgebrochen, jenes abgebrochen. Und dann eines Tages hat sie einen jungen Mann kennengelernt, hat sich in ihn verliebt und der hat sie einfach so geliebt, wie sie ist. Und ab dem Zeitpunkt war meine Freundin eine veränderte Frau. Sie hat ihr Studium klar durchgezogen, sie hatte plötzlich so viel Energie, dass sie ein Zweitstudium parallel nebenher gemacht hat, neben Jura, was ja sowieso nicht so leicht ist. Sie hat plötzlich eine klare Linie für sich gehabt und war wie ausgewechselt. Und wenn das, liebe Schriesheimer Gemeinde, die Liebe eines Menschen schon machen kann, wie ist es dann mit der Liebe Gottes, die so viel größer ist, die uns neu ausrichten kann, die uns setzen kann, wenn wir auf diese Stimme hören, die uns klar und deutlich sagt, du bist ein geliebtes Kind. Du musst dich nicht andauernd für andere aufopfern, um deinen Wert festzumachen, oder du musst nicht dies und jenes leisten. Diese Stimme ist ein Geschenk und es ist aber auch eine Haltung, die wir einüben im Gebet. Eine Haltung und ein Perspektivwechsel, die man einübt. Und dafür ist mir ein Beispiel eingefallen für eine Haltung, die sozusagen wunderschön eingeübt worden ist. Als meine große Tochter 4 Jahre alt war, da hat sie angerufen bei mir. Ich war auf einer Fortbildung und auf den AB gesprochen. Und das war ihr sozusagen neu, hat sie verwirrt und ich hörte noch die Mama, die springt, du kannst ihm jetzt eine Nachricht sprechen, das ist dein Anruf beantwortet und so. Und dann ging es sozusagen los, hat sie es so bestanden, aber es war irgendwie so suspekt und sie sagte, hallo Papa, stille, stille, ich wollte sagen, dass du heimkommst, stille, stille, also wenn du heimkommst, stille, stille, dann werden wir uns freuen. Tschüss. Sie hat die Perspektive eingeübt, was bedeutet das, wenn der Papa heimkommt? Was bedeutet es, wenn er da ist? Ja klar, dann werden wir uns freuen. Im Gebet üben wir diesen Perspektivwechsel ein. Der fällt uns nicht zu, dass Gott da ist für dich, dass er alles für dich da hat, und du nicht erst irgendwas suchen oder brauchen musst. Er ist schon da. Wir üben diesen Perspektivwechsel ein. Und als ich heimgekommen bin, war das wunderschön. Nicht nur für meine Tochter, sondern auch für mich. Sie hat mich gefreut und umarmt. Papa, wir freuen uns. Ja? Beten führt einen in die Realität ein, die vor Gott gilt. Sie befreit, sie führt zu einer anderen Haltung und zu einer anderen Lebensperspektive. Beten, das ist etwas, was sich lernen lässt. Haltung, einen Perspektivwechsel einzuüben, um fest verwurzelt zu sein in Jesus. Ein Leben aus dem Gebet. Bei mir weckt dieses Gebet von Paulus Sehnsucht danach, dass ich mehr davon erlebe. Bei mir weckt dieses Gebet auch, ich spüre da eine Herausforderung. Ich muss dem Raum in meinem Leben schaffen, wenn ich das will. Im Kalender, vielleicht am Morgen 15 Minuten in meinem Lieblingsstuhl bei einer Tasse Kaffee, der Spaziergang ritualisiert am Sonntag oder am Samstag. Gott fragen, was er mir sagen will, mir bewusst machen, wer ich in seinen Augen bin. Das passiert nicht von alleine. Aber die Frage ist, wer willst du sein und wer willst du werden? Willst du deinem inneren Menschen kräftigen? Willst du verwurzelt sein in Jesus und in seiner Liebe? Willst du, dass er durch den Glauben in deinem Herzen wohnt? Willst du ein Mensch sein, der mit der überschwänglichen Kraft Gottes rechnet, der staunt über dem Vater im Himmel, was der alles kann? Der ihm die Ehre gibt, in dessen Leben sich die Ströme des Heiligen Geistes, also lebendige Ströme, weit fließen. Also, ich weiß nicht, wie es Ihnen, wie es euch geht, aber ich denke, ich bin dabei. Ich will das. Ich möchte mir das, ich wünsche mir das. Und das ermutigt mich heute Morgen zum Beten, weil es so schön beschreibt, welche Kraft und Verheißung im Gebet liegt. Ich wünsche es Ihnen und mir, dass es Klick macht. Aber ich habe für Sie eine Aufgabe. Wenn Sie das möchten, das passiert ja wie gesagt nicht von alleine, dann dürfen Sie sich beim nächsten Lied überlegen, wo Sie Gott in der nächsten Woche Raum geben möchten. Und am Ende des Gottesdienstes dürfen Sie sich in der Mitte, nicht am Ausgang, Sie kriegen es nicht einfach zugesteckt, sondern Sie müssen es sich schon holen, in der Mitte liegen einige Zettel abgedruckt von diesem Gebet, von diesem wunderschönen. Vielleicht möchten Sie es ja auswendig lernen und sich dadurch inspirieren lassen. Das wünsche ich Ihnen und uns, dass wir von Gottes Liebe angesteckt und erfüllt werden und seine Kraft uns zum Beten inspiriert.